Die Lesung zur Predigt steht heute bei Markus 6, die Verse 7 bis 13. Die Verwerfung Jesu in Nazareth. Und er ging von dort weg und kam in seine Vaterstadt, und seine Jünger folgten ihm nach. Und als der Sabbat kam, fing er an zu lehren in der Synagoge. Und viele, die zuhörten, verwunderten sich und sprachen, woher hat er das? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und solche mächtigen Taten, die durch seine Hände geschehen? Ist er nicht der Zimmermann, Marias Sohn, und der Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Sind nicht auch seine Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland und bei seinen Verwandten in seinem Hause. Und er konnte dort nicht eine einzige Tat tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben und er ging ringsumher in die Dörfer und lehrte.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lasst uns einen Augenblick still werden und um Gottes Segen für sein Wort bitten. Sehr gut. Ich habe heute selber so ein Gerät in der Hand. Mal sehen, wie wir uns durchwirtschaften. Wir haben jetzt nicht den treffsicheren Bibeltext gehört. Das ist jetzt gerade ein bisschen schiefgegangen, ist aber nicht so schlimm. Gottes Wort hat immer Kraft und hat immer was zu sagen. Wir haben uns 4 Predigten ausgetauscht über das Buch von John Mark Comer. Ich weiß, ich habe manche von euch überfordert. Zu viel Infos in zu kurzer Zeit. Aber sie laden ein, Gemeinschaft mit Jesus zu suchen. Und in dieser Gemeinschaft die Liebe Jesu zu spüren, sich von der Liebe Jesu heilen zu lassen und sich von der Liebe Jesu prägen zu lassen, auch ein Mensch der Liebe zu werden. Die Predigten haben uns ermutigt, Zeugnis zu geben von dem, was uns begeistert, von unserem Glauben, es nicht zu verschweigen, es zum Thema zu machen in unserem Umfeld und alle Hektik gnadenlos zu verbannen. Wer gerne nachhören will, auf unserer Homepage heute die 5. und letzte Predigt und gucken mal, das läuft einwandfrei. Wir brauchen eine Lebensregel. Einige von uns haben ja schon versucht, Jesus nachzufolgen, bei Jesus in die Lehre zu gehen, als Jesu Schüler alles richtig zu machen. Und vielleicht seid ihr mit mir eins, manchmal sind wir kläglich gescheitert. Gute Neujahrsvorsätze enden manchmal schon Ende Januar. Das ist wie bei einer Diät, einem Fitnessprogramm oder dem Vorhaben, unseren Keller aufzuräumen. Wir zögern das hinaus, ach, ich mach das später. Aber später kommt selten. Dallas Willard hat gesagt, du musst deinen Tag so ordnen, dass du in deinem Alltag mit Gott vollkommene Zufriedenheit, Freude und Zuversicht erfährst. Was für ein steiler Satz. Ich hau den nochmal raus. Du musst deinen Tag so ordnen, dass du in deinem Alltag mit Gott vollkommene Zufriedenheit, Freude und Zuversicht erfährst. Macht das nicht Lust, mal zu gucken, wie das geht? Beachte, Dallas Willard sagt, du musst. Tja, wir müssen unsere Tage so gestalten, dass wir das tägliche Leben mit Gott zutiefst genießen können. Für die meisten von uns bedeutet das, unsere Tage nicht nur neu zu planen, sondern sie völlig neu zu gestalten. Weg von Hektik, Mediensucht und chronischer Erschöpfung. Auch wenn wir diese Dinge inzwischen für normal halten, sie sind der reine Wahnsinn. Die ersten Lehrlinge von Jesus haben sich die gleiche Frage gestellt und schon in den ersten Jahrzehnten hatten sie ihre Antwort gefunden. Wir brauchen Lebensregeln. Das Wort kommt von Regula, Regularien regulieren. Das ist sowas wie ein gerades Stück Holz. In der Antike, im Mittelmeerraum, hat man auch Spalier gesagt. Ein schönes Beispiel ist der Weinberg. Jesus hat ja selber mal gesagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn ihr an mir bleibt und ich in euch, dann bringt ihr viel Frucht. Und hier sehen wir auf dem Bild, Reben brauchen Rankhilfen. Ohne ein Spalier, ohne eine Regula, ohne eine Stützstruktur, die sie vom Boden abhebt und zum Licht hin ausrichtet, also Raum zum Atmen und Wachsen schafft, wird das nichts. Ohne Regula, ohne Spalier wären die wenigen Trauben, die die Rebe hervorbringt, auf dem Boden liegend, sehr anfällig für Fäulnis, Krankheit und Schädlinge. Ohne die Unterstützung eines Spaliers, einer Regula, würden die Reben nur einen Bruchteil der Früchte hervorbringen. So ähnlich ist das auch bei dir und mir. Wenn wir bei Jesus in die Lehre gehen, damit wir an Jesus, unserem Weinstock, dranbleiben und viel Frucht bringen können, brauchen wir ebenfalls ein Spalier, Regeln, eine Stützstruktur, an denen wir uns festhalten können, an denen wir uns lang ranken, um Raum zu schaffen für ein Leben mit Gott und gute Früchte. Und das kann eine Lebensregel sein. Ich weiß, wenn man verheiratet ist und schon lange in der Ehe lebt, dann weiß man, man hat sich erst mal verliebt bis über beide Ohren mit einer rosaroten Brille. Dann hat man die Liebe versucht zu leben. Am Ende lebt man die Treue. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, heute seid ihr jung und sehr verliebt und ihr denkt, dass eure Liebe eure Ehe tragen kann. Das kann sie nicht. Lasst eure Ehe eure Liebe tragen, sagt er. Und so sind dieser Regula, diese Spaliere bei dem Wein auch. Lasst uns doch Regeln finden, die uns helfen, Christus nachzufolgen, unseren Glauben zu leben, an den wir uns festmachen und festhalten, dass wir gute Früchte bringen. Hast du bereits eine Lebensregel? Selbst wenn du bis vor 2 Minuten noch nie etwas von einer Lebensregel gehört hast, ja, du hast welche. Du hast eine Art zu leben, eine bestimmte Morgenroutine, einen typischen Arbeitstag, ein Beziehungsnetz, ein Budget, eine Meinung und eine innere Einstellung zu vielen Dingen dieser Welt. Du hast deine Gründe, warum du dieses oder jenes eben so machst, wie du es täglich tust. Ein kleiner Spruch aus der Geschäftswelt: Ihr System, und damit ist auch deine Lebensregel gemeint, ist perfekt darauf ausgelegt, genau die Ergebnisse zu liefern, die sie bekommen. Ich weiß, Regel hört sich nach Begrenzung an. Und eigentlich wollen wir keine. Das ist ja wie bei den Kindern. Erziehung ist ganz schön anstrengend. Aber mal Hand aufs Herz. Was ist, wenn deine bisherige Lebensregel, deine Art zu leben, dich nicht glücklich macht? Unsere vermeintliche Freiheit ist doch bloß eine Illusion, denn wir werden kontrolliert von unserer Mediensucht, von unserem körperlichen Verlangen nach Vergnügen und von den gruseligen Algorithmen des Silicon Valley. Uns selbst Regeln zu geben, kann helfen, die Zügel wieder selbst in die Hand zu nehmen und unser Leben unter eine Art positive Kontrolle zu stellen, nämlich die unserer tiefsten Sehnsüchte, Jesus nachzufolgen. Ich zitiere John Mark Comer: Eine Lebensregel, die uns hilft, uns von Jesus prägen zu lassen, ist eine Einladung zu einer ganz anderen Definition von Freiheit, als die der modernen Welt. Sie ist eine Einladung, uns den Begrenzungen zu stellen, die uns, wenn wir sie umsetzen, frei machen. Wähle also deine eigene Begrenzung oder sie werden von anderen für dich ausgewählt. Und zwar nicht vom Geist Gottes, der dein Herz in Richtung Liebe lenkt, sondern von einem Programmierer aus Kalifornien, der deine Zeit stiehlt und dein Verhalten manipuliert. Du hast die Wahl, herrschen oder beherrscht werden. Ein gutes Korrektiv ist die Frage, führt mich meine Lebensregel, führt mich meine Lebensart näher zu Jesus hin oder zieht es mich von Jesus weg? Ist das, was ich mir als Lebensregeln für meinen Alltag zurechtgelegt habe, etwas, das mich zu einem Menschen macht, der liebt und die Liebe Jesu mit Kraft weitergibt? Oder werde ich da nur beschäftigt und wache abends auf und sage, das war's? Eine gute Lebensregel hilft, eine Vision in die Realität umzusetzen. Die meisten von uns wünschen sich doch, was gut ist, aber wir scheitern, weil wir aufschieben, ausweichen, zögern, zu müde und manchmal einfach zu träge sind. Paulus beklagt das auch im Römer 7, Vers 19. Ich will eigentlich Gutes tun und tue immer wieder das Schlechte. Ich verabscheue eigentlich das Böse, aber ich tue es dennoch. Was für eine Krux, was für ein Kreuz. John Ortberg, Jesus nachfolgen ist wie Golf spielen. Der einfache Teil, du machst dir eine Vorstellung, was du tun musst. Die richtige Körperhaltung, der richtige Abschlagwinkel, den richtigen Schläger, der perfekte Schwung. Jetzt kommt der schwierige Teil. Diese Vision muss ins Muskelgedächtnis eingeprägt werden, sodass es ganz natürlich auf dem Rasen aus dir herauskommt. Ich persönlich spiele kein Golf, aber die Analogie ist treffend. Wisst ihr, Predigten über Jesus-Nachfolge hören und Bücher darüber lesen, ist wie ein YouTube-Video über Golfspielen anzugucken. Ein guter Anfang. Aber wir werden damit nicht weit kommen, wenn wir uns nicht die Schuhe anziehen und auf den Golfplatz gehen. Versteht ihr, was ich meine? Vielleicht erwartest du jetzt ein Patentrezept und sagst, wenn ich die Predigtreihe gehört habe oder das Buch gelesen habe, dann habe ich es an allen 5 Zipfeln für mich gefunden. Nein, wir müssen anfangen, aufstehen, loslegen. Und damit wir unsere Trägheit und Müdigkeit überwinden, helfen gute Lebensregeln. Und dann heißt es, einen Schritt nach dem anderen. Es gibt kein Patentrezept. Es gibt nicht die eine Lebensregel für jede und jeden und alle von uns. Es gibt kein Patentrezept für geistliche Formung. Jesus ist nicht gekommen, um uns in Routinen und Rituale zu pressen. Da wird ja wieder nur Religion draus, die wir ohne Herz und Sinn abarbeiten. Klar ist aber, dass einige Grundelemente aus der Lebensweise Jesu auch in unsere Lebensregel auftauchen werden. Und ich wiederhole, nicht unsere Disziplin, mit der wir unser Leben leben, ist ausschlaggebend für geistliche Reife, sondern die Liebe. Liebe ist das Größte, was Persönlichkeit und geistliche Reife ausmacht. Richard Forster erklärt in seinem Buch Nachfolge feiern, dass die Freude der Grundtenor aller geistlichen Übung ist. Also nochmal. Ja, wir brauchen eine Regula, ein Spalier, um Jesus nachzufolgen, um gute Früchte zu bringen, um ihm ähnlicher zu werden, um die Dinge in unserem Leben umzusetzen, die Jesus Ehre machen, die sein Reich bauen, die er vorgelebt hat. Aber in allem sollte die Liebe alles bestimmen, und die Freude und sein Frieden der Grundtenor sein. Das sind die beiden Magnete des christlichen Glaubens. Die Klosterregel des heiligen Benedikt aus dem 6. Jahrhundert schreibt gleich im Prolog Folgendes. Bei diesen Bestimmungen hoffen wir, nichts Hartes und nichts Schweres festzulegen. Sollte es jedoch aus wohlüberlegtem Grund etwas strenger zugehen, um Fehler zu bessern und die Liebe zu bewahren, dann lass dich nicht sofort von Angst verwirren. Es kann am Anfang nicht anders sein als eng. Wer aber im klösterlichen Leben und im Glauben fortschreitet, dem wird das Herz weit und er läuft in unsagbarem Glück der Liebe den Weg der Gebote Gottes. Und nochmal, Dallas Willard, geistliche Übungen sind Dinge, die wir tun, um uns selbst mit allen Aspekten unseres Seins in Einklang und mit den Ordnungen Gottes zu bringen. Sie ermöglichen es uns zunehmend mehr aus seiner Kraft herauszuleben, die ihren Ursprung in der geistlichen Welt hat und die unsere eigene Kraft bei weitem übersteigt. Geistliche Übungen wie Stille vor Gott, sich Gottes Liebe aussetzen und von ihr heilen lassen, Gebet, Gottes Wort in uns wirken lassen, Anbetung, Gottesdienstbesuche, das sind gute Regularien unseres Alltages. Sie wollen uns Gott aussetzen, dass er an uns wirken kann, dass Jesus uns prägen kann. Das war eine zu weit. Ihr Lieben, unser Part ist es, unser Leben zu entschleunigen, Raum zu schaffen und uns ganz Gott hinzuhalten, mit unserer Geschichte, mit unserem verletzten Herzen, mit unserer Seele. Sein Part ist es, uns zu segnen, zu heilen und zu verwandeln. Wir selbst haben die Kraft einfach nicht dazu. Es ist also eine Synergie zwischen mir und Gott. Und ja, manchmal ist es ein geistlicher Kampf. Kampf gegen die Trägheit, Kampf gegen die Lustlosigkeit und Kampf gegen den Teufel. Aber wenn ich meinen Teil beitrage, kann Gott mich durch seinen Geist verändern, prägen, gesund lieben und am Ende in seinem Reich gebrauchen. Koma. Jedoch, es muss auch gesagt werden, Jesus nachfolgen klappt nicht so nebenbei. Wir können Jesus nicht einfach so auf unser Leben draufpacken, das ohnehin schon überlastet, konsumorientiert, emotional ungesund, hyperindividualistisch, digital abgelenkt, medienübersättigt und undiszipliniert ist. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen es tief in uns hineinfallen lassen. Jesus nachfolgen ist die Hauptsache in unserem Leben. Es geht darum, Jesus zum Mittelpunkt zu machen. Zitat Ende. Er bringt am Ende seines Buches 9 Kernpraktiken, 9 Regularien. Ich weiß nicht, das überfordert uns heute Morgen. Vielleicht ist der nächste Vertiefungskurs so, dass wir anfangen, erst die Liebe Gottes zu genießen und uns dann 9 Abende mit diesen Punkten intensiv zu beschäftigen. Vielleicht mache ich ja nächstes Jahr meine Predigtreihe an 9 Sonntage in Folge und zu jedem dieser Punkte eine extra Überlegung. Vielleicht ist für heute Morgen interessant, dass du mal hinschaust, welches dieser 9 Regeln in deinem Leben fehlt. Vielleicht gibt es eine, die du dir merkst, wo du sagst, da bitte ich Gott, dass der da ein neues Draht spannt, ein neues Spalier in meinem Leben rannagelt, wo ich mich festhalten kann. Dieses eine will ich nachrüsten in meinem Alltag. Da gibt es am Anfang den Schabbat. Wir wissen, das ist der Sonntag, der Ruhetag, den Gott am Ende der Schöpfung eingehalten hat. Wisst ihr, chronisch erschöpfte Menschen mit Schlafmangel und Überlastung sind weder liebevoll noch friedlich noch voller Freude. Die sind anstrengend für ihre Mitmenschen und am meisten für ihren Partner. Ruhe, ihr Lieben, ist entscheidend für eine Lehre bei Jesus. Und vielleicht ist es ein guter Start, mal zu überlegen, wie feiern wir in Zukunft Sonntag? Wie leben wir als Familie oder wie lebe ich in Zukunft den Sonntag? Wie kann ich den entschlacken? Wie kann ich dort Zeit mit Gott einbauen? Wie kann ich da mit meinen Kindern und meinen Lieben Zeit verbringen, die mich tankt, die mich zur Ruhe bringt, wo ich richtig viel schlafe und wo ich meine Seele den Raum gebe, hinterherzukommen bei den vielen Erlebnissen unter der Woche. Vielleicht ist es gut, sonntags keine Action zu machen und ihn nicht erlebnisorientiert zu füllen, sondern eher zu verarbeiten, was die ganze Woche gelaufen ist. Überlege, wie du den Sonntag lebst und rede am Sonntag mit Gott über das, was dich bewegt, herausfordert, überfordert. Schon diese Regel ist ein richtig großer Schritt. Zweitens, die Stille. Ich weiß nicht, ob du Stille hast. Es gibt ja manche Alleinlebende unter uns, die sagen, ich habe genug Stille, das reicht mir. Wenn ich aber an mein Familienleben zurückdenke mit 4 Kindern, da hast du 20 Jahre keine Stille gefunden. Wie auch, da musstest du irgendwie wegfahren. Und es gibt in unserem Land sehr viele Angebote an stille Tagungen, stille Wochen, stille Wochenenden, wo du dich mal rausnimmst und auch unter Begleitung in die Ruhe hineinfindest, um aufzutanken. Henry Nouwen sagt, ohne Einsamkeit ist es praktisch unmöglich, ein geistliches Leben zu führen. Weil wir uns nur ablenken, weil wir nur niederdrücken und weil wir das Wesentliche in uns verdrängen. Wir brauchen die Stille und die Einsamkeit, dass das nämlich hochkommt und dass wir es mit Gott bearbeiten und besprechen, damit wir weiter wachsen können. Wenn wir nämlich ausgeruht sind, ist die Stille der Ort, an dem wir Gott finden und ihn hören. Es kooperiert sehr mit dem dritten, dem Gebet. Auch wenn das Gebet jeden Tag in unser Leben gehört und nicht immer ausreichend Stille zur Verfügung steht, wenn du intellektuell und introvertiert bist, dann plane viel Zeit, um allein zu sein, um zu lesen und nachzudenken. Wenn du eher ein extrovertierter Mensch bist und Action liebst, dann engagiere dich doch irgendwo mit anderen zusammen. Der Naturtyp liebt Gottes Schöpfung, er macht Gebetsspaziergänge. Der sinnliche Typ liebt Kerzen, eine gestaltete Mitte und meinetwegen auch eine Ikone. Der musikalische Typ liebt Lobpreis und manchmal auch vom Band. Lebe dein Gebetsleben so, wie es zu dir und deiner Persönlichkeit passt. Ich mag zum Beispiel Gebetsgemeinschaften, also mit anderen zusammen beten. Jetzt habe ich es als Pfarrer einfach, weil wir hier in der Gemeinde ja das Gemeindegebet haben und immer in Veranstaltungen gemeinsam beten, weil mich das Gebet anderer Menschen sehr berührt, wie sie das ausdrücken, an was sie denken, für was sie beten. Das macht was mit mir und das bereichert mich und ich setze gern mein Amen dahinter. Gebet und Stille ist aber auch etwas, das einen Raum in mir und zwischen Gott und mir öffnet, wie es Sören Kierkegaard ausgedrückt hat. Als mein Gebet immer andächtiger und innerlicher wurde, da hatte ich immer weniger und weniger zu sagen. Zuletzt war ich in meinen Gebetszeiten ganz still. Ich wurde, was womöglich noch ein größerer Gegensatz zum Reden ist, ich wurde ein Hörer. Ich meinte erst, beten sei reden. Ich lernte aber, dass Beten nicht bloß Schweigen ist, sondern Hören. So ist es. Beten heißt nicht, sich selbst reden hören. Beten heißt, still werden und stille sein und warten, bis der Betende Gott hört. Wer das für sich entdeckt hat, einen stille Tag oder eine Ruhe vor Gott bei einer Kerze, und nachdem man sich alles von der Seele geredet hat, auch mal 5 Minuten Stille aushalten, hinspüren, seine Gefühle wahrnehmen, sein Herz für Gott öffnen, der erlebt Wesentliches und kann oft Gottes Stimme wahrnehmen, wie er hineinspricht in das eigene Leben. Viertens, Fasten. Ui, da kann ich dazulernen. Arbeite mit deiner Persönlichkeit und nicht gegen sie. Es gibt so unglaublich viel Raum, um vor Gott zu sein, so wie du bist. Hier ein Hinweis, dass kein geistlicher Druck entsteht. Das Leben hat viele Jahreszeiten. John Mark Comer schreibt, wenn du noch kleine Kinder im Haus hast, fang klein an. Sei freundlich zu dir selbst und erinnere dich, dass Kinder wie Klosterglocken sein können. Kinder erinnern dich nämlich daran, dass deine Zeit nicht dir gehört. Jede kindliche Unterbrechung deiner Lebensregel kann eine Einladung sein, die Kontrolle loszulassen und ein Mensch zu werden, der selbstlos liebt. Also ihr Lieben, kleine Kinder sind keine Störenfriede, sondern die beste Schule zu einem liebenden Menschen. Kämpfe nicht gegen deine Lebensphase, arbeite mit ihr. Die Kirchenväter kennen die dunkle Nacht der Seele, in der die geistliche Übung nicht mehr so funktioniert, wie sie eigentlich sollte. Dann praktiziere sie trotzdem weiter. Bete, geh in die Stille und faste. Und du wirst merken, in der Treue und in der Disziplin geht die Reise weiter. Alles gehört dazu. Fünftens, die Bibel. Es gibt keine Formung ohne Wiederholung. Die gleiche Übung jeden Tag und die gleichen Bibelstellen im Laufe eines Lebens immer wieder und immer wieder. Hast du schon mal kleinen Kindern Bücher vorgelesen? Chesterton sagt, weil Kinder über eine überschäumende Vitalität verfügen, weil sie innerlich wild und frei sind, deswegen verlangen sie nach der Wiederholung und dem immer gleichen, ach bitte nochmal. Und der Erwachsene macht es wieder und wieder, bis er halbtot ist. Denn der erwachsene Mensch ist nicht stark genug, um über Eintönigkeit frohlocken zu können. Vielleicht aber ist Gott stark genug, um sich an Eintönigkeit zu freuen. Möglich, dass Gott jeden Morgen sagt, bitte nochmal zur Sonne und jeden Abend bitte nochmal zum Mond und zu dir bitte nochmal. Erzähl mir von dir, lies mein Wort. Rede mit mir, ich will dich. Vielleicht ist es Gott, der jedes Gänseblümchen gleich werden lässt und nicht müde wird, sie neu zu erschaffen. Vielleicht hat er die ewige Triebkraft eines Kindes. Und wir hingegen haben gesündigt und sind alt geworden, während unser himmlischer Vater immer jünger wird. Also, wenn du morgens aufwachst, nimm deine Bibel und höre von Gott bitte nochmal. Er möchte Zeit mit dir haben. Er freut sich. Tu es nochmal. Bitte nochmal. Immer wieder. Er ist da. Er liebt Wiederholungen. Sechstens, die Gemeinschaft. Hast du Wegbegleiter? Nicht nur gute Freunde für einen Weihnachtsmarktbesuch, sondern auch für deinen Glauben, die für dich beten und mit dir sprechen. Die meisten Dinge im Leben funktionieren in Gemeinschaft einfach besser. Da finden wir Ermutigung, Ermahnung und Korrektur. Setze dich der Gemeinschaft aus. Lass dir ruhig mal was sagen. Das ist sowohl heilsam als auch hilfreich. Suche dir einen Hauskreis. Suche dir hier in der Gemeinde ein Gemeindeteam, eine geistliche Gruppe. Wachse an ihr und mit ihr im Glauben. Und geh dahin. Lass dich mitbewegen und bring dich ein, denn alle brauchen auch dich. Siebtens, die Großzügigkeit. Beginne da, wo du bist und fang einfach an. Gestalte so, dass es Spaß macht. Glaube mir, wenn wir Jesus gehorsam sind und Gottes Gebote beachten, dann werden wir frei. Ich weiß, das klingt paradox, aber wenn wir unsere eigenen Wünsche aufgeben, wenn wir großzügig werden, wenn wir gern verschenken für andere leben, dann werden zutiefst unsere eigenen Sehnsüchte gestillt. Indem wir sterben, leben wir. Indem wir unsere egozentrischen Ich verlieren, entdecken wir unser wahres Selbst. Das Herzstück der Nachfolge Jesu ist, Gott zu vertrauen und gern zu lieben. Achtens, der Dienst. Die Praxis des Dienstes hat nicht nur das Potenzial, unsere zerbrochene Welt zu heilen, sie hat auch die Kraft, dich zu heilen und dich im Glauben wachsen und reifen zu lassen. Bitte denke bei einem Dienst oder der Mitarbeit an Subtraktion und nicht an Addition. In der Jesus-Nachfolge geht es nicht darum, noch mehr zu tun, sondern eher weniger. Jüngerschaft ist ein lebenslanger Prozess, er hört nie auf. Und wir finden in eine immer tiefere Hingabe an Jesus. Manchmal wechselt im Laufe des Lebens auch die Mitarbeit. Ich lege das Team nieder und arbeite dort mit. Achte auf dein Herz, was Gott mit dir vorhat, wo du gebraucht wirst. Und als letztes, Zeuge sein. Da haben wir vor 14 Tagen näher drüber nachgedacht. Ich kann vielleicht nicht die großen systematischen Ungerechtigkeiten unserer Zeit lösen, aber ich kann eine gute Pizza backen und jemanden an meinen Tisch einladen. Wer weiß, was Gott daraus alles entstehen lässt. Oft sagen die Leute, wie schwer es ist, Jesus nachzufolgen. Aber denk mal darüber nach, wie schwer es ist, ohne Gott zu leben. Guck dir nochmal diese 9 Punkte an, hier vorne auf der Folie. Und spür mal hin, welches Regularium bei dir dran wäre. Was wäre cool, jetzt in der nächsten Woche umzusetzen? Den Schabbat neu zu feiern? Die Stille im neuen Kalenderjahr fest einzuplanen? Mal wegzufahren, pilgern, Kloster, stilles Wochenende? Die Gebetszeiten so zu gestalten, wie ich bin, wie es meinem Charakter entspricht? Fasten, die Bibel immer wieder zur Hand nehmen, sich von den Wiederholungen ermutigen lassen, sich die Gemeinschaft zu suchen, einen Kreis einzubauen, großzügiger zu lieben, irgendwo mitzuarbeiten, mutiger von seinem Glauben zu sprechen. Die letzte Folie meiner Predigtreihe. Jesus hat niemanden gebettelt oder genötigt, ihm nachzufolgen. Die bekannteste Geschichte ist der reiche Jüngling, so ein junger Mann, der zu Jesus kam und sagt: Mensch, Jesus, ich mach doch alles, aber irgendwie finde ich keinen Frieden. Hast du einen Tipp? Und Jesus guckt ihn an, traurig, und sagt: Dein Herz hängt an deinem Besitz und deinem Geld. Verkaufe alles, was du hast, und folge mir nach. Das ist eine ganz schön harte Ansage. Dieser reiche Jüngling ist ohne Antwort traurig gegangen. Und Jesus hat ihn einfach gehen lassen. Er hat nichts mehr gesagt, nicht mehr gedrängelt, nicht hinterhergerufen, nicht genifft. Und die Bibel schweigt, wie dieser junge Mann weitergelebt hat, ob er vielleicht irgendwann dem Rat Jesu gefolgt ist oder ob er weiter den Besitztümern mehr Raum in seinem Leben gegeben hat als dem eigenen inneren Frieden. Jesus erzwingt weder Verehrung noch Glauben. Das Evangelium wird niemandem durch Verkaufsgespräche aufgeschwatzt. Christlicher Glaube ist und bleibt einladender Glaube. Er ist freiwillig. Und jeder Mensch, der mit Jesus lebt, weiß, dass er auch ewig mit ihm leben darf. Das ist das Geschenk, wenn man sich hier im Diesseits für Jesus entscheidet. Also, mach keinen Druck und gib nicht immer die richtige Antwort, sondern lieber die ehrliche. Wenn es auf dem geistlichen Weg eine Leiter gäbe, dann steigen wir sie hinunter und nicht hinauf. Jesus nachfolgen erfordert immer, dass wir etwas zurücklassen oder sogar aufgeben. Für Petrus war es sein Fischereibetrieb. Was ist es für dich? Was musst du aufgeben, dass du aus der Hektik herauskommst? Dass du Dinge aus deinem Leben streichst, dass Jesus mehr Raum in deinem Alltag bekommt und du zu einer Freude, zu einem Frieden findest? Welche Lebensregel willst du umsetzen, die dir hilft, Jesus nachzufolgen, es nicht auf die lange Bank zu schieben, sondern anzupacken, dich daran festzuhalten, zu wachsen und zu reifen, zu einem Mensch, der heil wird und mehr liebt? Es lohnt sich, bei Jesus in die Lehre zu gehen. Wenn wir mit ihm zusammen sind, werden wir heil. Wer Jesus ähnlicher wird, wer sich von Jesus prägen lässt, wird ein Mensch, der liebt. Ich möchte beten. Jesus, und da sitzen wir hier und haben viel gehört. Und es schwirrt in unserer Birne wie eine Sternwarte voller Impulse und Gedanken. Es ist nicht einfach, dir nachzufolgen in einer Welt, die die uns mit emotionalen Werbungen und Social Media zuspammt, wo die Arbeitsleistung immer dichter wird und viel von uns verlangt wird. Wir haben gemerkt in diesen 5 Predigten, wir schaffen es nicht allein. Schenk uns deinen Heiligen Geist und schenk, dass wir Entschlüsse fassen, die nicht bloß gute Wünsche sind, sondern wirklich gelebt werden. Hilf uns, in deiner Gegenwart heil zu werden, dass wir deine Liebe weitergeben können und dass wir spüren, dass wir in der Stille und im Gebet so einen Reichtum finden, dass das Leben einfach schöner und freier wird. Bewahre uns davor, es immer dichter zu füllen. Hilf uns, den Sonntag mit dir zu feiern und zu leben. Ich bete, Heiliger Geist, dass du jedem Einzelnen hier in der Kirche hilfst, seinen, ihren Weg mit dir zu finden und dass wir deinen Heiligen Geist als ein Erinnerer in uns spüren, dass er uns an das erinnert, was für ihn wichtig ist. Amen.